Hyslop Uncut. Schönen guten Tag. Mein heutiger Gast hat mit einem Post auf X für jede Menge Wirbel gesorgt und für eine Strafanzeige. Über beides spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen, Professor Tim Trigala.
Hallo, schönen Tag.
Herr Trigala, ich habe schon eingangs gesagt, es hat jede Menge Wirbel gegeben nach einem Posting im vergangenen September. Nach Monaten des Wirbels, wir werden über alles noch sprechen, aber nach Monaten, wo dann auch Medien drauf eingestiegen sind und das auch im Netz ganz rege diskutiert wurde, vielleicht mal zum Einstieg die Frage, wie geht's Ihnen heute?
Ganz prima, also Dinge beruhigen sich und alles ist wieder so im Normalbereich und ja, insgesamt schön.
Gut zu
Semester
hören.
Ist auch bald zu Ende, eine Woche Vorlesung noch, dann sind Semesterferien, also ganz wunderbar.
Gute Nachrichten, also aus Leipzig.
So ist es.
Schauen wir mal ein bisschen zurück in den vergangenen September. Da haben Sie auf X einen Post abgesetzt. Darauf zu sehen war ein Foto Ihrer Kühlschranktüre und darauf wiederum angebracht ein Foto von Heidi Reicheneck, Ihres Zeichens sehr, sehr prominente linken Politikerin. Und dazu haben Sie geschrieben, unsere Kühlschranktür schließt schlecht. Man muss immer mit der Faust dagegen schlagen, damit sie richtig zu ist. Damit ich das nicht vergesse, habe ich mir jetzt einen kleinen Reminder gebastelt. Wirkt 1a. Die Frage, Herr Professor Trigala, wie kam es zu dem Post? Was haben Sie sich dabei gedacht, bevor Sie das abgeschickt haben?
Naja, also es waren zweierlei Dinge. Also angefangen hat das wirklich rein im privaten Bereich. Meine Frau, ja, ich liebe meine Frau, aber sie ist manchmal ein wenig penetrant, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie nach ihrer Meinung gehören. Und dazu gehört eben auch dieser schlecht schließende Kühlschrank, der also immer die Tendenz hat, so einen kleinen Spalt offen zu bleiben. Jetzt nicht sperrangelweit, sondern es ist immer so der letzte Zentimeter, der fehlt. Aber es ist natürlich trotzdem nicht gut, da entweicht die Kälte und dann läuft da mehr und verbraucht mehr Strom und bla bla bla. Und das will man halt nicht. Und und ich bin so ein bisschen, ja, vielleicht wirklich ein bisschen professoral veranlagt. Also ich bin so in den kleinen Dingen des Alltags nicht so hundertprozentig perfekt. Zum Beispiel suche ich im Moment verzweifelt meinen Autoschlüssel, meinen einen, und der ist auch irgendwie weg. Also ich bin manchmal so ein bisschen desorganisiert und ja, so. Und gleichzeitig, ich muss also irgendwas tun, damit dieses Kühlschrankproblem aufhört. Und gleichzeitig hatte ich mich in diesen Tagen maßlos geärgert, eben wegen des Interviews von Frau Reicheneck mit Sozialismus wieder einführen und das in der DDR, das war ja kein ernsthafter Sozialismus und so weiter und so fort. Und diese ganzen Töne, die da aus dieser Richtung kamen. Und dann, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt machst du dir mal ein kleines politisches Scherzchen und sagst so, jetzt hängst du dieses Bild da dran und lädst das mal hoch. Und vielleicht wollte ich auch ein klein wenig gedacht, naja, du musst für diesen neuen Account, der war ja da gerade einen Monat alt, da musst du mal ein bisschen was tun, da muss ich auch mal ein bisschen was, musst du mal ein bisschen was zeigen, musst ja auch mal ein bisschen was machen, sonst entwickelt sich das hier nie. Und naja, und das erschien mir in dem Moment eine ganz, ganz niedliche Idee und eigentlich völlig, völlig harmlos, ein bisschen ironisch, ja, schon auch irgendwie zeigend, dass man es politisch anders sieht, aber jetzt in keiner Weise irgendwie schlimm. Und naja, so hat das Ganze angefangen.
Bevor Sie das kleine politische Scherzchen gepostet haben, wir reden gleich über den ganzen Wirbel, den das ausgelöst hat, aber war Ihnen in dem Moment klar, was das auslösen könnte?
Nö, überhaupt nicht. Also, dass das jetzt so ernsthaft aufgenommen wird und dass das so aufgeblasen wird in eine Richtung, die eigentlich fernliegend ist, damit habe ich ernsthaft nicht gerechnet.
Wie fielen denn die Reaktionen zunächst mal im Netz darauf aus? Da fing ja erstmal alles an. Wie haben die User reagiert auf den Post?
Unterschiedlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, anfänglich überwiegend negativ. Da kam diese, insbesondere dann wieder dieser dumme Spruch, Sie als Professor, Sie müssen doch seriös und ernsthaft sein. Ja, das habe ich schon mal erlebt. Ich hatte ja vor Jahren schon mal einen Account und hatte da auch schon mal welchen Ärger. Ging auch um Frauen. Und da habe ich immer dieses Sie als Professor. Der Dieringer, der hat auch immer dieses Problem. Da wird auch immer gesagt, ja, Sie als Professor, Sie müssen doch und Sie müssen doch ganz besonders seriös. Und ich bin doch nicht der verdammte Bundespräsident. Ich bin doch jetzt nicht hier da, um alle zu repräsentieren. Und ich kann doch auch ruhig mal deutlich werden und vielleicht auch mal aus der Wissenschaftlerrolle raustreten und jetzt mal als ganz normaler Mensch und Bürger da meinem Unmut Luft machen. Also das habe ich jetzt von Anfang an wenig verstanden. Naja, und dann ging die Sache halt vor allem eben von unseren, ja, wie soll ich jetzt sagen? Also ich muss schon sagen, von unserer linksextremen Studentengruppe. Studentengruppen, es gibt zwei. Es gibt eine an der Fakultät und eine, die nennt sich kritische Juristen und eine, fachübergreifend an der gesamten Uni, die nennt sich Studi-Kollektiv. Die sind beide knallhart links. Und die haben das dann aufgeblasen, die haben dann eben auch diese frauenfeindlich und Frauenschläger und Menschenfeind und faschistisch und was weiß ich nicht noch alles, was da kam. Die haben dann auch so ein versucht, so ein Mailbombing loszutreten gegen die Uni. Also, dass man konnte da so ein vorgedrucktes Schreiben bei denen runterladen und sollte das dann als Beschwerde an die Fakultät und an die Universität schicken. Naja, von da ging das dann aus, da ging dann der Ärger los.
Das war dann der Übertritt vom Netz quasi ins wahre
Ins
Leben, ins
reale Leben. Ja, es gab
Real.
sogar eine Demo. Also ich hatte sogar eine auf der Fußgängerzone. Ja, wir sind ja in der Innenstadt mit der Uni und die haben allen Ernstes dann in der Fußgängerzone demonstriert und haben da Flugblätter verteilt mit meinem Konterfei und dem Bild vom Kühlschrank und allem Möglichen. Und ich weiß nicht, wie die Leipziger Passanten, die da Schuhe kaufen wollten, wie die das empfunden haben, ob die das irgendwie amüsant fanden oder damit irgendwas anfangen könnten. Ich glaube, wenn ich da so als normaler Bürger vorbeigehe und gehe da in der Fußgängerzone meine Einkäufe nach. Ich glaube, ich fände das eher befremdlich.
Jetzt gab es ja, das hat man relativ schnell gemerkt, auch dann so ein bisschen zwei Lager, die sich gebildet haben im Netz. Das eine Lager, das war, das sagt, ja Mensch, das ist halt mal ein bisschen derberer Humor, das muss man hinnehmen. Das ist auch Meinungsfreiheit. Das andere Lager war, Sie haben es schon angesprochen, das waren Leute, die gesagt haben, Mensch, also hier wird Gewalt gegen Frauen einfach verharmlost. Können Sie nachvollziehen, dass man es so auch betrachten kann, Ihren Post?
Nee, das ist drüber. Also das ist ganz einfach, ganz ehrlich, das ist nicht nur drüber, das ist Absicht. Diese Gruppen, ich habe nicht zum ersten Mal mit denen zu tun. Ich hatte schon häufiger mit denen die Auseinandersetzung. Die fahren eine kommunikative Strategie und die besteht darin, denjenigen, der irgendwas gesagt oder gemacht hat, was man schlecht findet, möglichst krass als Unmensch darzustellen und den mit unbegründeten und völlig überzogenen Vorwürfen zu überziehen, damit er sich erschreckt und sagt, oh Gott, das will ich mir doch nicht nachsagen lassen. Möglicherweise, dass er dann sich genötigt fühlt, in eine Verteidigungsposition zu gehen und zu erklären, wie gut und lieb und demokratisch er doch ist. Und sich natürlich zu entschuldigen und das Bild runterzunehmen und so weiter und so fort und dazu Kreuze zu kriechen. Und aus der Tatsache, dass ich jetzt schon zweimal solchen Ärger mit diesem Verein hatte, habe ich dann mal gesagt, so Freunde, nun ist gut. Ja, nun diesmal nicht. Und hier wird nichts gelöscht, sondern hier wird auch nichts verteidigt und hier wird auch nichts gerechtfertigt, sondern hier wird jetzt einfach gesagt, Freunde, ihr spinnt. Euer Vorwurf ist völlig überzogen. Ja, und dankenswerterweise waren die ja dann so blöd und haben dann noch mit weiter überzogenen Vorwürfen nachgelegt. Worauf dann viele irgendwie wohl auch gemerkt haben, dass die ein bisschen spinnen. Und das hat also auch dazu beigetragen, dass letztlich und endlich die mit ihrer Ansicht nicht durchgedrungen sind.
Wenn Sie sagen, Sie haben nicht zum ersten Mal Ärger mit diesen Gruppen gehabt, was waren denn die anderen Anlässe gewesen?
Naja, es gab ja schon mal einen Tim Drigala-Account, ja, also vor etlichen Jahren gab es auf Facebook auch schon mal einen, nicht auf Facebook, Facebook gibt es ja immer noch, aber da sind ja nur harmlose Sachen und Katzenbilder. Und es gab vor einigen Jahren, habe ich es schon mal mit X probiert. Und da hatte ich eben auch eine Sache, die ganz harmlos gemeint war und wo dann eben gesagt wird, das war frauenfeindlich und was weiß ich. Und da kam dann die Gleichstellungsbeauftragte und vorne und hinten. Naja, da habe ich es dann damals gelöscht. Und dann hatten wir jetzt im vergangenen Sommer, hatten wir ja diese Geschichte mit der Fakultätsumbenennung. die Fakultät hieß ja bis vor kurzem Juristenfakultät. Und das war ja auch dann einigen nicht mehr modern und inklusiv. Und das heißt ja auch nur Männer. Und kann man ja alles meinen, aber da waren eben auch in diesem, es gibt da so ein noch linker als die LVZ, so eine Leipziger Internetzeitung. Ja, die drucken meistens nur Verlautbarungen der Linkspartei ab. Also das ist eigentlich ein Parteiorgan von der Linkspartei, also so nehme ich es wahr. Und die haben das auch völlig aufgeblasen und haben gesagt, dieser Name, der würde zeigen, dass wir keine Frauen wollten und dass wir ganz schlimm und feindlich und phob und was weiß ich nicht noch alles sind. Und dieses, das, und da habe ich das eigentlich gemerkt, wie deren Kommunikationsstrategie funktioniert, dass die eben dieses einschüchternd aggressive Kommunikationsverhalten an den Tag legen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich diesmal gesagt habe, nee, diesmal nicht.
Ist das denn dieses, wenn Sie sagen, da wird eine Kampagne gefahren, da wird auch eingeschüchtert, ist das denn etwas, was Sie als ein ganz neues, ein junges Phänomen wahrnehmen?
Nee, das geht schon eine ganze Weile. Das geht schon eine ganze Weile und das ist schon, das ist ein eingefahrener Mechanismus, der findet auch an anderen Universitäten statt. Auch in Leipzig ist das stark verbreitet. Also ja, zum Beispiel letztes Jahr konnte hier ein jüdischer Historiker nicht auftreten, weil das eben im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt gestellt wurde und so weiter und so fort. Also das ist verbreitet und ich habe fast den Eindruck, ich habe die mal ein bisschen ausrecherchiert. Ich habe mich mal anonym auf Instagram angemeldet und habe mal ein bisschen, Sie wissen ja, was Bismarck gesagt hat, nicht mit den Reptilien, denen man nachspüren muss bis in ihre Höhlen, um zu schauen, was sie dort treiben. Das habe ich auch mal gemacht. Die machen Workshops. Die machen regelrecht Workshops, wo sie neu dazukommenden Studenten exakt das beibringen. Und das ist ein trainiertes und organisiertes Verhalten. Und ich glaube nicht nur in Leipzig, weil diese Gruppen gibt es bundesweit.
Ja, kommen wir mal von den Studenten, oder muss man jetzt korrekt sagen, StudentInnen, rüber.
Und viele sagen Studierende, aber das ist halt schwierig, wenn sie jetzt gerade Radfahrende oder abends Trinkende oder Pizzaessende sind.
Oder Unterhaltende, wie jetzt gerade.
Studierende eigentlich ein bisschen blöd. Also ich bin jetzt noch 4 Jahre im Dienst und in der Zeit rede ich so, wie ich es gelernt habe und ich bleibe jetzt beim generischen Maskulinum, ich lerne das nicht mehr um und wer sich daran stört, der kann es später anders machen.
Kommen wir von den Studenten mal rüber zur Uni-Leitung, weil jetzt können die jungen Leute ja machen, was sie wollen. Das muss ja irgendwie dann auf einen, ich sag mal, auf einen fruchtbaren Boden fallen, um irgendwas zu bewirken. Wie war es denn auf der anderen Seite? Sind da irgendwelche Konsequenzen gezogen worden? Gab es da irgendwie Ärger?
Also ich will jetzt da jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber ich habe mit der, die Fakultät hat sich sehr neutral verhalten. Die haben mehr oder weniger gesagt, wir kommentieren das nicht. Mehr ist nicht passiert. Es wurde im Professorium drüber geredet. Der Dekan hat durchblicken lassen, dass er es schlecht findet, dass er es auch für möglicherweise rechtlich relevant hält, weil er eben gemeint hat, das könnte gegen beamtenrechtliche Mäßigungspflichten verstoßen. Das Rektorat hat sich nach meinem Geschmack, aber das kann man natürlich auch anders bewerten, zu sehr auf die Seite der Studenten gestellt. Also die haben deren Wording übernommen, die haben das ja so ein bisschen als versucht unter den Titel Machtmissbrauch, Patriarchat, solche Schlagwörter zu stellen. Und das hat das Rektorat sich zu eigen gemacht, das hätte ich nicht getan, wenn es mein Statement gewesen wäre, dann hätte ich da was Eigenes gefunden als Begriff, das ist das eine. Und dann natürlich dieses Thema mit dem Gefühl. Ja, also die Beschwerden kamen ja überwiegend mit der Begründung, man habe ein Störgefühl, man fühle sich nicht sicher in den Veranstaltungen, weil man nicht wüsste, wie der Dozent sich verhält und ob der möglicherweise einem in die Fresse schlägt. Also es hat wirklich jemand geschrieben, eine Studentin hat ans Rektorat geschrieben, sie hätte Angst, dass ich ihr in die Fresse, also dass ich sie schlage in der Vorlesung, nach 22 Jahren im Dienst. Das ist absurd, ja. Aber eben solche Sachen so. Und die haben dann versucht, so mit diesem Gefühl, ja. Und das ist ja häufig so. Diese Geschichten kommen ja häufig aus der Ecke des Gefühls, dass man sagt, okay, wir können jetzt hier nichts Konkretes, es gibt keine Handlungen, die man jetzt konkret beanstanden könnte, aber wir haben ein Störgefühl. Ja, und die Universitätsleitung ist dann also auf dieses Wording auch eingegangen und hat gesagt, naja, es soll bei uns keiner ein Störgefühl haben. Dann kam das mit dem Safe Space, wir wollen ja ein sicherer Ort und es soll ja schön und nett und was weiß ich sein für alle. Ja, aber damit macht man natürlich persönliche Befindlichkeiten, Gefühle und nicht Fakten zur Basis seines Handelns. Und das finde ich eigentlich an der Hochschule eher ein bisschen bedenklich, weil ich meine, auch ansonsten geht es ja bei uns eher mehr um Fakten oder wo es vielleicht keine endgültigen Fakten gibt, wie in Jura, wo man ja auch mal geteilter Meinung sein kann, jedenfalls um bessere oder schlechtere Argumente. Aber wir wehren uns ja auch sonst ganz energisch, wenn einer schreibt, ich habe das Gefühl, der Meier hat recht und nicht der Müller. Das ist für uns ja kein Argument, sondern das muss ja sich irgendwie aus dem Gesetz ergeben. Von daher, dieses Gefühlige, ja, hat mir nicht so gefallen. Ich hatte ein Gespräch mit der Rektorin, das war nicht sehr produktiv. Da haben eigentlich beide Seiten so ein bisschen auf ihrem Standpunkt beharrt, aber ich will es jetzt auch nicht weiter wiedergeben, aber es war letztlich und endlich doch ganz in Ordnung und wir sind dann auseinandergegangen und danach war das Thema eigentlich soweit in Ordnung.
Ja, apropos Gefühl, ich stelle mir das auch nicht ganz leicht vor, wenn angehende Juristen, die irgendwann mal später vielleicht harte Fälle bearbeiten müssen, wo dann vielleicht nicht so viel auf Gefühle Rücksicht genommen wird, sich gerade an sowas dann hochziehen, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, was die Leute vorhaben und wo die hingehen. Also ich glaube, dass es von diesem Kreis, der da tätig ist, vielleicht einige auch gar nicht so in die kernjuristischen Fächer zieht. Ich denke, das ist Traumziel vieler von diesen eher linksorientierten Studenten ist ja die Tätigkeit für irgendeine NGO oder manche machen auch noch einen Politikmaster und gehen dann suchen den Weg in irgendeine Partei. Also das ist nicht sicher, dass die später mal Rechtsanwalt oder Richter oder so richtig hart im Kernjuristischen tätig werden. Fehlt mir ehrlich gesagt auch der Überblick, weil durch diese Zweiteilung in Universitätsstudium und Referendariat verlieren wir ja die Leute dann aus den Augen, weil das Referendariat ist ja vom Gericht, von den Oberlandesgerichten organisiert und was die Leute dann machen und wo die dann hingehen, das sehen wir ja gar nicht mehr und höchstens, dass man später mal dem einen oder anderen mal zufällig wieder begegnet, aber ansonsten sind die halt, wenn die bei uns durch sind, kann ich nicht sagen, was dann später wird.
Wenn dieses Thema ja an der Fakultät und wahrscheinlich auch an der Uni insgesamt so über allem schwebte und wenn Sie sagen, eine hatte sogar geschrieben, eine Studentin, dass sie Angst hat quasi, dass sie gewalttätig werden, haben Sie das eigentlich jemals irgendwie in einer Veranstaltung mal adressiert, mal vor den Studenten?
Nee, angesprochen? Das mache ich nicht. Da brauche ich mich nicht rechtfertigen, das ist so absurd, dazu sage ich nichts. Absurditäten muss man nicht kommentieren.
Was auf jeden Fall.
Nur war, ich habe natürlich dann immer, wenn im bürgerlichen Recht die Leistungsstörung eintrat. Ja, also Sie wissen ja, es kann ja, wenn man was gekauft hat, es kann nicht geliefert werden, es kann spät geliefert werden und es kann schlecht geliefert werden. Das fasst man zusammen unter dem Begriff der Leistungsstörung. Der Vertrag wurde nicht korrekt erfüllt. Und das war natürlich dann das, was nicht kam. Das war natürlich dann immer ein Kühlschrank. Ja, das ist natürlich klar, dass ich dann in der Vorlesung immer lauter Kühlschrankbeispiele gebildet habe. Und ich habe jetzt auch letzten Montag, da ist einem Studenten so, der hatte so ein Stativ für sein Tablet und das ist zusammengebrochen. Und dann habe ich halt kurz erzählt, dass bei dem Kürbisvideo, das Stativ war ja neu, das wäre mir ja auch zusammengebrochen. Sowas ist dann natürlich schon ganz lustig. Die kichern dann natürlich, weil sie die Sachen alle kennen.
Jetzt muss man vielleicht für alle Zuschauer, die nicht rege ihren X-Kanal verfolgen, kurz erklären. Sie haben kürzlich ein Video gepostet, auf dem Sie Kürbissuppe zubereitet haben.
Richtig.
Was auf jeden Fall war, der Post, der ursprüngliche, wurde irgendwann offline genommen, gelöscht.
Ja.
Warum?
Also, das ging vom Dekanat aus. Die Dekanin hatte halt gesagt, also Tim, hör mal zu, es gibt Unruhe an der Fakultät, es gibt diese Beschwerdeschreiben von den Studenten, wir müssen die alle beantworten. Kannst du das nicht runternehmen? Es macht Unruhe. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar keinen Ärger. Und dann habe ich gesagt, okay, um des lieben Friedens willen, lösche ich das Ding stillschweigend im Interesse der Fakultät und habe das dann, wie gesagt, eben gemacht. Das war dann so 14 Tage, war es dann offline, schwebte noch so ein bisschen. Es hat natürlich in der Zwischenzeit Leute Screenshots gemacht. Es gab ja auch diesen Handzettel von der Demo. Also schwebte immer noch so ein bisschen im Raum. Aber ich hatte eigentlich vor, das austrudeln zu lassen. Hatte dann gesagt, naja, die werden sich auch schon wieder beruhigen. Und dann ist es irgendwann auch mal wieder gut. Nur dann kam eben diese blöde Strafanzeige dazwischen.
Über die müssen wir mal reden. Frau Reicheneck hat sich nicht nur gestört gefühlt durch den Post, sondern sie hat gesagt, wer Gewalt gegen Frauen zum Witz macht, da sind wir bei der Gewaltverharmlosung, der trägt dazu bei, sie zu legitimieren, hat ihnen eine Strafanzeige verpasst. Die Frage ist, wie haben Sie sich gefühlt, was haben Sie sich gedacht, als sie plötzlich bei Ihnen reingeflattert ist?
Ja, ich habe gedacht, nun erst recht, nicht? Also dann habe ich habe ja geschrieben, auf in den Kampf für die Meinungsfreiheit. Also ich war ziemlich sicher, dass das Blödsinn ist und dass das natürlich unter keinem Aspekt strafbar sein kann, ein Politikerbild zu verspotten. Also selbst ein Politikerbild zu misshandeln, ja, ist in einer Demokratie nicht strafbar. Die DDR hat sowas bestraft. Es gibt also Urteile, wo jemand auf ein Bild von Ulbricht mit dem Fuß getreten ist und der wurde dann bestraft vom Bezirksgericht. Ich weiß es gar nicht mehr, Königs Wusterhausen oder was es war. Aber ich meine, solche Verhältnisse haben wir nicht und solche Verhältnisse wollen wir auch nicht. Und deswegen, ich habe das eigentlich sportlich genommen, weil ich habe es halt auch so ein bisschen juristisch, halt dann auch, man überlegt sich ja bei sowas dann doch, ist es vielleicht doch strafbar, aber ich konnte es mir eigentlich unter keinem denkbaren Aspekt vorstellen. Und das war halt Halloween, wo das dann in der Post war. Und dann habe ich abends den Briefkasten noch aufgemacht und habe ich dieses Ding gefunden. Und dann habe ich mich entschlossen, sozusagen, so jetzt gibt es Gegenoffensive, jetzt lässt das Ding wieder hoch und fotografierst auch diese Strafanzeige ab. Und dann machst du einmal jetzt ein bisschen Gegenwind.
Ja, so eine zweite Karriere hat der Post dann eigentlich gemacht, als Frauke Petri ihn geteilt hat als Screenshot. Wie kam es eigentlich
Ja.
dazu?
Naja, die saßen im Auto und die haben mich, nachdem ich dieses Schnipsel aus dem Anhörungsbogen von der Polizei, da hatte ich ja so einen kleinen Textausschnitt. Ganz darf man die ja nicht hochladen, das ist auch schon wieder strafbar. Aber so kleine Schnipsel. Und das hatte ich dann gemacht, diese zwei Zeilen, wo eben drin steht, sie fühlt sich beleidigt und bedroht oder was weiß ich. Und dann standen wir draußen, wir haben Halloween so immer so ein kleines Nachbarschaftstreffen hier auf der Straße und dann standen wir mit den Nachbarn und dann waren halt die beiden im Auto und haben angerufen und haben gesagt, Tim, ja, können wir das ein bisschen anschieben, ja? Natürlich auch ein bisschen vor dem Hintergrund Team Freiheit und Kram, dass sie gesagt hat, naja, also wäre halt nett, wenn du nichts dagegen hast. Ich sag, nee, mach, ja, weil ich hatte ja nun sowieso die Anzeige fotografiert und das hochgeladen und es war ja aufgrund der Tatsache, dass es gelöscht war, dann der Zusammenhang auch nicht so klar, worauf sich das bezieht. Das hat ja nicht jeder gesehen und von daher war das vielleicht ganz gut, dass man auf die Weise dann auch gesehen hat, worauf sich das bezieht.
Jetzt haben Sie schon Team Freiheit angesprochen. Das war jetzt wahrscheinlich auch, ist ja noch eine sehr, sehr junge Partei. Wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen so eine Starthilfe, um die so ein bisschen bekannt zu machen. So ein kleiner Wirbel drumherum, oder?
Naja, also geschadet hat es wahrscheinlich nicht. Das ist richtig, ja.
Bevor wir darüber sprechen, wie es weiterging mit der Strafanzeige, wir hatten gesprochen über den Wirbel im Netz, wir hatten gesprochen über den Wirbel an der Uni. Was wir noch nicht angesprochen haben, das war, irgendwann haben die Medien das Thema ja auch für sich entdeckt und haben, so ich das so ein bisschen mitbekommen habe, irgendwie angefangen, weil sie schon die Studentengruppen angesprochen haben, sich quasi überall an der Uni immer mal umzuhören und wieder eine neue Geschichte zu schreiben, was gerade wieder los ist und wer sich auch wieder so bedroht fühlt zum Beispiel oder in seinen Gefühlen irgendwie eingeschränkt. Wie haben Sie das empfunden?
Unterschiedlich. Also die LVZ hat ja, also es gab Medien, die haben das neutral berichtet, die haben gesagt, da gibt es diese Strafanzeige und die fühlt sich halt, und also das praktisch wiedergegeben, was die Frau Reicheneck da auch verlautbart hat, und mehr oder weniger nicht. Die LVZ hat ja nun sehr intensiv berichtet, mehrfach, also dreimal, glaube ich, drei oder viermal, sich um das Thema immer wieder, wenn sich irgendeine neue Entwicklung ergeben hat, dann haben die was geschrieben. Ja, also die haben das sehr intensiv gecovert und meines Erachtens ja ein bisschen voreingenommen. Vor allem bei dem letzten Artikel, wo ich dann ja auch anwaltliche Hilfe brauchte.
Das müssen Sie jetzt mal ein bisschen näher ausführen. Was war da los?
Also, die haben zweimal über den Vorgang berichtet und gesagt, ja, Drigalla, frauenfeindlich, bla bla bla, das ist alles okay. Wenn jemand meint, ich bin frauenfeindlich, wenn einer meint, ich bin rechtsradikal, ich bin Faschist, ich ziehe mir den Schuh nicht an. Ja, ich weiß selber, was ich bin, und darauf reagiere ich gar nicht. Auch nicht, wenn es in der Zeitung steht. Das ist auch Meinungsfreiheit. Das ist halt deren Meinung. Wenn die meinen, was wir da machen mit Team Freiheit, das wäre eine AfD 2.0, obwohl das völliger Blödsinn ist, ist es deren Blödsinn. Sollen sie machen. Die Grenze war da überschritten, wo unsere Fachschaft sich eingeschaltet und den Eindruck erweckt hat, ich hätte Studenten wegen ihrer politischen Auffassung unfair bewertet. Und das war schlicht gelogen. Und dafür hatten die auch keine Quelle. Und der Redakteur von der LVZ, also einer von den beiden, der eine ist unangenehmer als der andere, ich sage jetzt mal keine Namen, der unangenehme von den beiden, der hatte mir einen Artikel, wie man das halt so macht, zur Stellungnahme, wo genau das drin stand, dass ich also Studenten aus politischen Gründen unfair beurteilen würde, ja, im Indikativ. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nun eine falsche Tatsache. Das habe ich nie getan. Und er hat dafür auch keine Quelle, keinen Beleg. Und da muss ich sagen, das ist im Gegensatz zu diesen Schimpfworten dann jetzt eine Sache, die lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja? Also ich mache meinen Job fair, neutral und ohne Ansehen der Person. Und darauf lasse ich auch nichts kommen. Das war die einzige Nacht, wo ich mal ein bisschen schlecht geschlafen habe und wo ich dann morgens beim Frühstück mich entschlossen habe, jetzt rufst du mal den Höcker an. Ja, die LVZ braucht jetzt hier mal ein bisschen Nachhilfe in Verdachtsberichterstattung. Und der war auch extrem empfehlenswert. Also hochkompetent, freundlich, zugänglich, schnell bei der Sache. Er hat jetzt das jetzt auch nicht jetzt irgendwie eskaliert und die LVZ da auch nicht in irgendwie ein Verfahren laufen lassen, sondern er hat gesagt, ich schreibe jetzt keinen großen Schriftsatz, ich rufe den an. Ja? Ich rufe den an und erkläre dem, dass er einen Ärger kriegt, wenn er das so bringt. Weil er hat keine Quelle, er hat keinen Beleg für seinen Verdacht, den er oder... Es war ja mehr als ein Verdacht, das war ja schon eine Behauptung. Und das kann er nicht belegen und dann ist es unzulässig und dann ist es besser, wenn er es lässt. Und das hat er dann auch eingesehen. Die haben dann erstmal zwei Tage gar nicht berichtet und dann eine deutlich entschärfte Fassung, die dann diesen Dings nicht mehr enthielt, diesen Passus nicht mehr enthielt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Fand ich sehr schöne Lösung, die wir da gefunden haben. Ja, und dann haben wir gar nichts mehr gehört. Danach war Schluss mit LVZ. Danach haben sie gar nicht mehr berichtet. Auch die Tatsache, dass das jetzt im Sande verlaufen ist, dass die Staatsanwaltschaft es eingestellt hat, war der LVZ keinen Bericht wert. Hätte man ja wenigstens kurz mal erwähnen können, dass aus der Sache nichts geworden wäre, wenn man vorher so intensiv berichtet hat. Dreimal jetzt gesagt, irgendwelche, da gehen irgendwelche Dinge vor, und dann, wenn gesagt wird, nee, aus der Strafanzeige ist nichts geworden, erfährt das der LVZ-Leser nicht. Ja, finde ich ein bisschen, lässt schon tief blicken.
Was mich verwundert ist, wenn man so eine Behauptung als Journalist in den Raum stellt, dann braucht man ja schon ein bisschen mehr, als das habe ich vielleicht irgendwo mal gehört. Oder woran haben die das dann festgemacht? Ist da irgendwas rumgekommen eigentlich?
Nee, gar nicht. Also es gab einen offenen Brief der Fachschaft Jura, wo dieser, ja, und der war, da war es aber mehr im Konjunktiv, im Sinne von könnte in der Zukunft, und wieder diese Angst, es bestünde die Angst, dass ich in der Zukunft Leute aus politischen Gründen schlecht behandeln könnte. Könnte. Und dieser Redakteur hat in seinem Jagdeifer, mir was anzuhängen, aus dem könnte ein Kann gemacht. Ja, der hat das nicht genau, also ist meine Interpretation, wie das entstanden ist. Er hat aus diesem Konjunktiv ein Indikativ gemacht und hat diesem Schreiben wohl die Behauptung entnommen, dass das schon vorgekommen wäre. Nun haben das Laien formuliert, die nicht so im Presserechtlichen geschärft sind. Also von daher auf Seiten der Studentenvertretung vielleicht eher ein Missverständnis, nicht so gemeint gewesen, will ich nicht bewerten, weiß ich nicht. Aber dieser Typ von der LVZ, der war ganz klar vom Jagdeifer getragen. Der wollte mir was am Zeug flicken und hat insofern ähnlich wie diese linksradikalen Studenten bei der Bewertung den schlimmstmöglichsten Fall zugrunde gelegt, so wie die das eben machen. Ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, für jeden, den es interessiert, wie die Strafanzeige ausgegangen ist, nämlich wie es Hornberger schießen letztlich. Sie haben das auch in einem Video aufbereitet. Als Sie den Umschlag aufgemacht haben, haben gesehen, so, der Case ist gegessen. Was ging da in Ihnen vor?
Ja, Bestätigung habe ich ja die ganze Zeit erwartet. Ich habe ja vorher schon, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, ich hatte ja 2 Tage vorher schon Post von der Staatsanwaltschaft. Und man sieht ja an dem Umschlag, was drin ist. Also wenn es ein Strafbefehl wäre, wäre das ja ein gelber Brief gewesen. Und da habe ich schon gedacht, ach, jetzt haben die das eingestellt. Und dann war das wegen dem blöden Fahrrad, was geklaut wurde. Habe ich mich geärgert. 2 Tage später kam dann wieder ein Schreiben. Da habe ich gedacht, na nu, aber endlich. Dann habe ich es aufgemacht und habe gesagt, na ja, also, geht doch. Ja, geht doch. Die sind dann ja doch zur Vernunft gekommen und haben gemerkt, dass sie sich da, wenn sie damit vor Gericht gehen, da holen sie sich eine blutige Nase, die ich ihnen im Übrigen gerne verpasst hätte. Also wenn die das hätten drauf ankommen lassen, da hätte ich Spaß dran gehabt, das zu verteidigen.
Gab es eine Reaktion von Frau Reicheneck darauf? Haben Sie da was mitbekommen?
Nein, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur gelesen, dass die eine oder andere Zeitung berichtet hat, dass es eingestellt worden wäre, aber großes Echo hat das ja nicht mehr gefunden. Im Netz ist es ein bisschen rumgegangen. Frau Reicheneck, ich meine, was soll sie auch dazu sagen? Unabhängige Justiz und ich glaube, die ist auch ganz froh, dass das Thema jetzt mal so ein bisschen zur Ruhe kommt, weil das war ja nicht das, was sie bezweckt hat. Das hatte ja schon so ein bisschen was von Streisand-Effekt, was hier passiert ist.
Meinen Sie, sie hat sich da so ein bisschen, also zumindest keinen Gefallen getan?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, sie hat, also ich weiß nicht, bei ihren Hardcore-Anhängern, die sind wahrscheinlich davon unberührt. Die finden sie halt toll und wollen es halt nochmal mit Sozialismus versuchen. Aber ich weiß nicht, ansonsten ist das natürlich, ich glaube, dass das auch Leute, es ist bestimmt auch Leute gibt, die das als kleinkariert empfinden, sowas anzuzeigen. Und sagen, verdammt nochmal, hat die Justiz nichts anderes zu tun, muss man die mit solcher kleinen Münze beschäftigen, mit dem Bild auf dem Kühlschrank.
Wenn die Strafanzeige im Sande verlaufen ist, wenn die
LVZ... Ja, das ist ja nicht. Sie ist ja nicht im Sande verlaufen, sondern sie ist eingestellt mangels Tatverdacht. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist schon zu dem Ergebnis gekommen, die Aktion war nicht strafbar. Also von daher ist die nicht im Sande verlaufen, sondern man ist zu dem Ergebnis gekommen, das reicht nicht mal für eine Anklage, geschweige denn für eine Verurteilung.
Aus Sicht von
also
Frau Reiche nickt zumindest.
Ist das schon ein bisschen was Härteres als im Sande verlaufen.
Aus Sicht von Frau Reicheneck zumindest. Das ist offensichtlich nicht der Effekt erzielt worden, der beabsichtigt.
In keiner Hinsicht.
Also wenn das auf jeden Fall passiert ist und jetzt auch, ist jetzt auch das mediale Interesse an Ihnen abgeklungen? Ist es jetzt insgesamt ruhiger geworden? Wie ist es jetzt eigentlich?
Das mediale Interesse ist weg, ja. Das hat aufgehört und Sie sind der Letzte, der gefragt hat.
Das ehrt
mich. Ist jetzt sozusagen die Nachlese.
Ja, sozusagen. Wie ist es denn jetzt an der Uni? Ist da auch ein bisschen Ruhe eingekehrt?
Ja, deutlich. Deutlich. Also wurde gar nicht mehr thematisiert und Thema ist durch und ja, insgesamt wieder. Ich habe jetzt neulich geprüft, mündlich, da hat mich dann nochmal ein Kollege drauf angesprochen, wie ich das Ganze denn überstanden hätte. Ich bin auch sonst von Kollegen, wir waren auf einer Silvesterfeier, also öffentlich im Lokal, ist auch ein Kollege von einer anderen Fakultät. Ich habe einen im Stadion getroffen, wenn man so auf Kollegen trifft, die klopfen einem dann so ein bisschen auf die Schulter und fragen, ob es einem gut geht, ob man alles gut überstanden hat. Und manche sagen augenzwinkernd auch, war gut, dass mal einer den Mund aufgemacht hat. Auch das habe ich gehört. Und es gibt Studenten, die ein Selfie von mir wollen. Also das ist auch schon passiert, dass ich auf der Straße angesprochen wurde und einer gesagt hat, ich habe bei Ihnen studiert, kriege ein Selfie mit Ihnen. Ja. Verrückter Kram.
Also Promi-Status.
Ja, so ein bisschen schon, ja. So ein bisschen schon.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, Sie hatten auch ein bisschen vor, dass Ihr X-Account wächst. Ist das Ziel denn erreicht worden?
Naja, also das war ja natürlich schon beachtlich. Also in diesen Tagen, wo das dann rumging, da Anfang November, Ende Oktober, Anfang November, ich habe dann ja nochmal nachgelegt auf einer langweiligen Zugfahrt, habe ich mir diesen Anhörungsbogen von der Polizei nochmal vorgenommen und hatte mir angeschaut, ob man da überhaupt antwortet und wenn ja, was man da vielleicht schreibt. Und dann war ja diese etwas schräge Formulierung, die Geschädigte, ja, und da habe ich dann ja gesagt, naja, ob die geschädigt ist, das muss ich erst noch rausstellen, aber annehmen könnte man es schon, ja, weil wegen der Doppeldeutigkeit des Worts und habe dann da dieses nutzlose Wortspiel gemacht, das hat die ganze Sache dann nochmal ein bisschen angeschoben, also ja, das ist ja dann förmlich explodiert, das war ja bei, ich weiß gar nicht mehr, was der Stand war vor der Geschichte, ich glaube, irgendwie um die 1.000 und der ist dann relativ schnell auf 10.000 gegangen. Jetzt sind wir bei 16. Jetzt ist es allerdings auch zum Stillstand gekommen. Also das scheint jetzt so das Potenzial zu sein, was ich mit meinem Content so erreichen kann. Und viel mehr wird es nicht werden.
Ja gut, 16.000, das ist jetzt alles andere als schlecht, nicht?
Ja, ganz okay.
Wenn Sie mal zurückschauen darauf, was die letzten Monate los war, wie Sie auch sagen, wie Sie mindestens eine schlaflose Nacht zumindest mal gehabt haben, würden Sie sagen, das war es wert oder wünschen Sie sich manchmal, vielleicht hätte ich den Post doch nicht absetzen sollen?
Ach, das ist eine Frage, die ist müßig, weil man kann es ja jetzt sowieso nicht mehr ändern. Aber unterm Strich überwiegt das Positive. Und was mich dann vor allem freut, ist auch, dass ich die Gelegenheit dann genutzt habe, auch mal Sachen zusammenzuschreiben. Also ich habe ja dann auch mal dieses längere Statement da bei Corrigenda veröffentlicht, wo ich gesagt habe, nee, Moment mal, hier ist nicht nur jemand, der jetzt irgendwie einen blöden Witz mit Kühlschrank gemacht hat, sondern da steht schon eine politische Überlegung dahinter, da steht die Ablehnung von Sozialismus dahinter, das ist die diese Geschichte mit diesem Wokismus, dass man eben dieses starke Betonen von Minderheiten und dass, wenn die Mehrheit das anders sieht, dass das nicht zählt, weil man sagt, Hauptsache, es müssen sich alle wohlfühlen, das gibt natürlich dem Einzelnen, der sich dann als einziger nicht wohlfühlt, eine unglaubliche Macht, hat ja praktisch eine Veto-Position. In dem Moment, wo einer sagt, ich fühle mich damit aber nicht wohl, darf man ja nichts mehr sagen und machen. Ja, die können ja den ganzen Betrieb lahmlegen mit dem Argument. Und solche Sachen, dass ich das mal zusammengefasst und zusammengeschrieben habe, das hat mich schon gefreut. Und das war irgendwie auch eine Sache, die dadurch natürlich gekommen ist, weil ich dann auch das Bedürfnis hatte, jetzt nicht mich zu rechtfertigen, aber mich dann auch irgendwie politisch zu erklären und zu sagen, warum ich das mache und dass das aus meiner Sicht zumindest auch auch irgendwie einen tieferen Sinn hat, was ich da treibe. Und dass das jetzt nicht jetzt irgendwie blödes Bashing von Frau Reichenegg ist, sondern dass schon auch einen ernsthaften politischen Hintergrund hat. Ich glaube, das war es durchaus wert. Und die Tatsache, dass das dann auch eine gewisse Verbreitung gefunden hat, dieses Interview und auch die Video-Interviews, die ich gegeben habe und jetzt ja auch wieder gebe, glaube ich schon, dass es das wert war.
Glauben Sie, Ihr Fall wird irgendwann mal selber in Veranstaltungen durchgenommen werden an juristischen Fakultäten?
Dafür war es nicht, dafür war es zu eindeutig. Ich hätte mich gefreut. Es gibt ja, wir benennen ja manchmal Gerichtsentscheidungen nach dem Namen der beteiligten Personen. Ja? Es gibt zum Beispiel der Leading Case zur Meinungsfreiheit überhaupt ist nach einem Herrn Lüth benannt. Herr Lüth hatte eine völlig unbedeutende kleine Zeitung in Hamburg und hat juristischen Ärger gekriegt, weil er sich mit Veit Harlan angelegt hat, der damals, Sie wissen, dieser üble Regisseur mit Jud Süß und diesen Geschichten. Und weil er versucht hat zu verhindern, dass der in der Nachkriegsszene wieder Fuß fasst. Und da gab es eine heftige juristische Auseinandersetzung, die dann der erste große Fall des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit war. Und der Mann ist lange tot, aber die Studenten lernen alle noch den Lüth-Fall, ja. Und sowas ist natürlich auch ein Weg zur Unsterblichkeit, also zumindest zur juristischen. Und eine Drigalla-Entscheidung, es gibt in den USA eine, aber das ist Familienrecht. Da hat einer versucht, sich vom Unterhalt zu drücken, indem er seinen Job aufgegeben hat. Das ist jetzt eher uneinschlägig in diesem Zusammenhang. Eine Drigalla-Entscheidung, ja, hätte ich schon cool gefunden. Nein, für einen Unterricht ist das zu eindeutig. Da nimmt man Fälle, die dann mehr auf der Grenze liegen und wo insbesondere dann auch, wo es Gerichtsentscheidungen gibt, die man zitieren kann. Die Einstellung ist ja nur mit zwei Zeilen begründet. Es geht dann ja auch darum, wenn man so einen Fall im Unterricht nimmt, das Für und Wider rauszuarbeiten. Am besten sind natürlich Fälle, wo jemand in erster Instanz verloren und dann in zweiter gewonnen hat, wie die Frau Künast mit ihren Beleidigungsfällen, die dann bis zum Bundesverfassungsgericht war, durch mehrere Instanzen. Und dann sieht man, so wie ums Recht gekämpft wird mit Argumenten und das eine Gericht war dann eben mehr hiervon überzeugt und das andere dann mehr davon. Und was war das Entscheidende und was folgt aus der Verfassung? Da ist so richtig so Dampf im Kessel. Ja, da kann man das richtig schön demonstrieren, wie dann eben die juristische Auseinandersetzung läuft. Dafür ist dieser Fall einfach zu banal.
Also den Trigalla-Fall, den gibt es nicht oder noch nicht.
Ja, wer weiß, gucken. Was wir können kommt. Uns ja vielleicht noch Mühe geben.
Apropos Mühe geben, Herr Trigalla. Als Sie das Video gemacht haben und haben bekannt gegeben, dass die ganze Sache erfreulich für Sie ausgegangen ist, da haben Sie angekündigt, uns wird vielleicht noch etwas Neues einfallen, womit wir die Linken wieder ein bisschen auf die Palme treiben können. Die Frage zum Schluss, Herr Trigalla, wessen Foto klebt eigentlich als nächstes an der Kühlschranktür?
Nun, der Kühlschrank ist in Rente. Also man muss ja jetzt nicht dieselbe Sau immer wieder durchs Dorf treiben. Und das jetzt immer wieder mit einer anderen Person zu machen, das ist ja irgendwie lame. Also da muss man sich dann was anderes ausdenken und muss sich dann irgendwie was Neues und ja, mal gucken, was kommt, mal gucken, was geht. Jetzt haben sich ja erstmal alle darüber aufgeregt, dass ich da dieses Klimaplakat im Schnee, das hat ja auch nun wieder die Grünen auf die Palme getrieben und das war ja auch bezweckt. Ist natürlich klar, dass die das ärgert, dass man, wenn man darauf hinweist, dass Klimawahlkampf im Schnee treiben so ein bisschen argumentativ schwierig ist. Die sind natürlich auch sofort wieder total hochgekocht und auch da wurde wieder Menschenfeind geschrieben, weil ich mich da über dieses Özdemir-Plakat lustig gemacht habe. Zeigt wieder dieses völlig überzogene, übertriebene Reaktionsverhalten. Aber wie gesagt, bei passender Gelegenheit und jetzt auch nicht mit der Brechstange, weil wenn man versucht, eben dann sich nun auf Krampf irgendwas auszudenken, dann ist das nachher eher blöd, muss nicht sein. Also mal gucken, was noch kommt.
Mal gucken, es bleibt spannend. Für hier und so heute sind wir am Ende angekommen. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Gerne.